Ende der Haft. Donnerstag, 16. November 1989. Exakt eine Woche nach der Maueröffnung fuhren meine Eltern, meine kleine Schwester und ich im Familienskoda Richtung Westen. Also wieder in Richtung Harz, wie früher.
So, die Richtung kennt ihr ja. Aber heute werden wir weiterfahren als sonst und die uns bisher bekannten Harz-Dimensionen hinter uns lassen. Wir werden Galaxien betreten, die vor uns nur wenige ostdeutsche Rentner betreten haben. Den Westharz.
Mein Vater hatte einen Gefühlsausbruch. Dabei waren wir so ziemlich die Letzten, die nach der Grenzöffnung am 9. November zum Schnupperausflug in die BRD aufbrachen. Die halbe DDR war ja bereits am Wochenende des 10. und 11. November in Westberlin eingefallen, um sich ihr Begrüßungsgeld zu krallen. 100 D-Mark pro Nase. Einfach dafür, dass man DDR-Bürger war. Geil. Da hatten sich die 40 Jahre Knast ja richtig gelohnt. Die andere Hälfte der noch in der Deutschen Demokratischen Republik verbliebenen Restbevölkerung fuhr nach Bayern runter. Dort gab es nämlich noch 40 D-Mark extra zu holen. Für jedes Jahr Sozialismus auf deutschem Boden eine Mark extra Entschädigung. Bayern war eben ein reiches Bundesland. Und die Landeshauptstadt München war besonders reich. Die legte nämlich nochmal 10 Mark pro Kopf drauf. Das war schon kein Geldregen mehr, das war ein Monsun. Alles, was noch einigermaßen transportfähig war und nicht den dummen Fehler gemacht hatte, nach West-Berlin zu fahren, wurde damals nach München kutschiert. Die blanke Gier regierte. In den langen Warteschlangen vor den Münchner Auszahlstellen kollabierten alte und schwache Menschen reihenweise. Völlig erschöpfte und dehydrierte Kleinkinder wurden von Schreikrämpfen geschüttelt. Rettungsdienste versorgten die in der Münchner Novemberkälte auf ihre 150 D-Mark wartenden DDR-Bürger mit Decken und Gulaschkanonen. Rückwirkend deklarierten das Rote Kreuz und die anderen Dienste dies als Katastrophenübung. Mich hätte ja nicht gewundert, wenn einige besonders gierige Ostdeutsche ihre tote Oma ausgegraben hätten, um noch mehr Westgeld abzugreifen. Unsere Familie war bescheiden. Oder bescheuert. Oder beides. Wir fuhren nicht nach München, wir fuhren nicht mal nach Bayern, wir Deppen fuhren nach Niedersachsen. In der Nähe der Ortschaft Elrich sollte es laut Mund-zu-Mund-Propaganda einen provisorischen Grenzübergang geben. Die Suche nach der Grenze würde spannend werden. Das grenznahe Gebiet war ja bis vor kurzem verbotene Zone gewesen. Da hatte man nur reingedurft, wenn man in einem Ort innerhalb des Sperrgebietes wohnte. Ausgeschildert waren diese Orte in der Regel nicht. Es hat größte Geheimhaltung geherrscht, schließlich war der Einflussbereich der NATO nur noch eine Spuckweite entfernt. Für uns hieß es also erstmal in die Nähe des Sperrgebietes kommen, was ja seit wenigen Stunden keins mehr war, und dann wären wir auch schnell drüben, um unser Begrüßungsgeld einzukassieren. Und tatsächlich hatten wir auf der Suche nach einem bisher nicht dagewesenen Grenzübergang den richtigen Riecher. Das untrügliche Zeichen dafür war plötzlich zunehmender Stop-and-Go-Verkehr auf einer unscheinbaren, völlig abgelegenen Landstraße. Diese schmale Straße war bröckelig und in einem erbärmlichen Zustand, doch ab einem bestimmten Punkt nagelneu asphaltiert. Der Straßenbelag war ganz frisch aufgebracht und warm, er dampfte sogar noch ein bisschen. Vor uns lag noch eine letzte Anhöhe. Als wir sie, den anderen Autos nachschleichend, überwunden hatten, ragte er vor uns auf, der doppelte Zaun der DDR-Staatsgrenze. Von Süden kommend schlängelte sich die eiserne Demarkationslinie nach Norden, ein verdammt imposantes Bauwerk, bestaunenswert. Der innere Zaun und der äußere Zaun standen im akkuraten Abstand zueinander, zwischen beiden Zäunen lag der Postenweg, auf dem die Kübelwagen der DDR-Grenztruppen bis vor einer Woche noch Patrouille gefahren waren. Sauber und ebenfalls im akkuraten Abstand zueinander aufgereiht lagen diese seltsamen großen Mehrfachholzkreuze, mit denen sich vermutlich Autos stoppen ließen. Das alles hatte ich bisher nur im Westfernsehen gesehen, gefilmt von der Westseite aus. Nun sah ich es vom Osten her, mit eigenen Augen. Es beeindruckte mich sehr. Und nicht nur mich. Wir vier im Auto schwiegen, starrten und spürten förmlich, wie in all den anderen Ostautos ebenfalls geschwiegen und gestaunt wurde. Für solche Anblicke wie den des imposanten Grenzzauns wurde der schöne Begriff erhaben geprägt. Eine Mischung aus Euphorie, Ehrfurcht, Hass und einem Spritzer Restangst lag in der Luft. Würde die Grenze jetzt für immer offen bleiben? Waren die Grenzer freundlich und unbewaffnet oder immer noch mit scharfen MPs ausgestattet? Direkt vor uns hatte man eine Lücke aus dem Doppelzaun herausgeschweißt. Alle Autos rollten langsam hindurch, niemand wurde gestoppt. Die provisorische Straße führte direkt durch das Loch, um später irgendwo im westdeutschen Hinterland wieder auf eine normale, immer schon dagewesene Straße zu treffen. Wir kamen dem Zaun immer näher. Meine Mutter hielt alle Ausweise griffbereit, falls diese beiden verschüchterten Grenzsoldaten, die wir nun erblickten, doch noch Lust auf eine Kontrolle bekamen oder den Befehl dazu. Doch es passierte, nichts. Alle Befehle waren wohl außer Kraft gesetzt worden. Die zwei frisch gebackenen Arbeitslosen standen gekrümmt neben der mal eben in die Landschaft asphaltierten Straße, strahlten keinerlei Autorität mehr aus und lächelten verlegen. Beide hatten sie Blumen in den Knopflöchern ihrer Uniform stecken. Ganz langsam fuhr unser Skoda durch das Innere der Grenzanlage. Dann passierten wir den äußeren Zaun. Mein Vater gab Gas. Wir waren im Westen. Und schon sah der Wald in meinen Augen anders aus. Die Bäume, das Gras, alles grüner, alles anders. Selbst der Straßenasphalt, sogar jetzt im November. Wir passierten den ersten Ort. Zum allerersten Mal im Leben fuhren wir vier durch einen echten BRD-Ort mit echten BRD-Menschen, echten BRD-Häusern und echten BRD-Autos. Wir bestaunten all die Dinge, die wir bisher ausschließlich aus dem Fernsehen kannten und waren unbeschreiblich gerührt. Da, ein Sparmarkt. Da, ein echtes BRD-Polizeiauto. Das sah genauso aus wie im Großstadtrevier, im Fahnder oder all den anderen Krimiserien aus dem Fernsehen. Und es war echt. Und da, am Straßenrand, die Leute, die winken uns zu. Irre.
Wo wollen wir eigentlich hin? Fragte mein Vater. Schließlich saß er am Steuer und musste das Auto irgendwo hin steuern.
Na, wir gucken am besten mal, was so kommt. Irgendwas muss ja ausgeschildert sein, sagte meine Mutter.
Braunlage war ausgeschildert. Goslar war mir ein Begriff. Bad Harzburg auch noch, aber Braunlage kannte ich nur von den Temperaturdurchsagen im Wetterblock auf NDR 2. Gab es dort überhaupt Sparkassen? Irgendwie mussten wir an unser Begrüßungsgeld kommen. Das hatten wir uns doch redlich verdient.
Willkommen in Braunlage, begrüßte uns das über die Straße gespannte Transparent.
Wir waren da. Schnell das Auto irgendwo geparkt und ab in die nächste Sparkassenfiliale. So war unser Plan. Ich sang vor mich hin. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Den griffigen Slogan kannte ich aus der Werbung und die Werbung hatte recht. Es war aber gar nicht so leicht, einen Parkplatz zu finden. Es schien, als hätten all jene DDR-Bürger Braunlage geflutet, die es an diesem Tag nicht nach Bayern runterschafften. Weit entfernt vom Stadtzentrum der damals dank Zonenrandförderung prosperierenden Westharz-Metropole waren noch wenige Quadratmeter für unseren Tschechenklepper frei. Schnell parkten wir unsere blaue Kutsche und machten uns auf den Weg nach Downtown Braunlage. Schon bald sahen wir die erste Schlange vor einer Sparkasse und stellten uns an. Freudige Erwartung schwebte über diesem Spalier der freien Geldempfänger. Wie sich die kostbaren D-Mark-Scheine wohl anfühlen würden. Was muss man am Schalter sagen, um sein Geld zu kriegen? Und ist diese Bettelei nicht doch ziemlich entwürdigend? Irgendwo hinter einer Hecke sangen mehrere einheimische Kinder, offenbar auf dem Heimweg von der Schule nach Hause, ein Lied.
Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeitswahn.
Meine Mutter stand vor mir in der Schlange. Sie fragte meinen Vater,
was singen die da? Schwanz ab.
Na, hier ist ja was los. Kopfschüttelnd musterte sie die singende Hecke. Dann sah sie mich an.
Kennst du das Lied?
Ja, so ein bisschen. Schon mal gehört irgendwie.
Ah ja? Naja.
Die Schlange schob sich weiter zum Gesang der Kinder.
Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeitswahn.
Ein Hit der Ärzte, meiner absoluten Lieblingsband. Es hatte keine Schuldisco gegeben, auf der nicht zu roter Minirock Paul und vor allem zu spät rumgesprungen und mitgegrölt wurde. Abgespielt von Kassette natürlich. 1988 hatten die Ärzte sich aufgelöst. Auch im Osten hatte sich diese Katastrophenmeldung wie ein Lauffeuer verbreitet. Obwohl allgemein die Gewissheit herrschte, nie im Leben ein Konzert der besten Band der Welt besuchen zu können oder eine Platte der Ärzte kaufen zu können, herrschte eine Bestürzung, als hätten die USA den Dritten Weltkrieg begonnen. Aber jetzt nach dem Mauerfall war es möglich, an Ärzte-LPs zu kommen. Ich würde mir als erstes die zuletzt erschienene Platte »Das ist nicht die ganze Wahrheit« kaufen. Ich hatte zwar so ziemlich alles von den Ärzten auf Kassette, auch die Wahrheit-LP, dies jedoch in besonders schrottiger Qualität. Musik von einer Kassette, die von einer Kassette überspielt wurde, die wiederum selber schon von einer Kassette überspielt war, deren Ursprungsquelle eine überspielte Kassette war, hat mit Hörgenuss rein gar nichts mehr zu tun. Wir schoben uns immer näher an die weit geöffnete Eingangstür. Zügig ging es voran. Und schon drückten wir uns in den Schalterraum. Am Bankschalter zeigte ich meinen DDR-Personalausweis vor. Die Sparkassenfrau drückte mir einen Stempel rein und schob mir einen 100-D-Mark-Schein rüber. Das war's. Ich hatte mein Begrüßungsgeld. Und jetzt? Erstmal behalten. Ich hielt echtes Westgeld in der Hand. Die D-Mark! Die härteste Währung der Welt. Zumindest des Kontinents, in dessen Zentrum, auch historisch betrachtet, ich mich gerade befand. Gut, ich würde mich mal umsehen, was man in Braunlage so kaufen konnte, aber auf den Kopf hauen wollte ich mein gutes Westgeld nicht. Höchstens für etwas sehr Wertvolles, woran ich lange Freude habe. Und das waren dann zwei Dosen Holstenpilz. Herausgenommen aus einem übervollen Bierdosenregal in einem Supermarkt, der mit vielen riesigen, grellbunten, sehr gut gefüllten Regalen ausgestopft war. Eine Galerie des Überflusses. So als müsste man uns beweisen, dass wir für die richtige Gesellschaftsordnung auf die Straße gegangen sind.
Außerdem hatte ich mir noch eine CD gekauft. Ich wollte mal gucken, wie sowas aussieht. Bald würde ich einen CD-Player besitzen und sie abspielen können. Ob der Klang tatsächlich so glockenklar und sauberer war als der Klang einer LP, würde ich, der alte Musikkassettenfuchs, natürlich sofort hören. Klar war auf jeden Fall schon mal eins: Die Zukunft würde spannend werden und die Zeit meiner übersteuerten Aufnahmen auf Kassette wäre dann vorbei. Vielleicht klappte es ja jetzt endlich auch mal mit Mädchen.